D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Dennis Horn.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Mit allen Höhen und Tiefen, 10 Jahre Bildblock.
Mit allen Tricks, Suchmaschinenoptimierung bei Focus Online.
Mit allen Mitteln, wie das Radio im Netz überleben kann.
Mit allen Kräften, die ersten Themen der Krautreporter.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die kommt heute vom Medienjournalisten Tobias Gillen, der in seinem Blog einen Rant gegen den Heftig-Style veröffentlicht hat, also den Style, mit dem die Website Heftig arbeitet. Tobias Gillen schreibt, Zitat, ich bin genervt, genervt von all den Überschriften, genervt davon, wie viele geschätzte Medien inzwischen auf diesen Zug aufspringen, genervt von der zunehmenden Klicknutzenprostitution der Qualitätsmedien. Kommt heute von Dennis Horn.
Er hat ja recht. Man kann sich ja darüber aufregen, da gehen zwei Betriebswirte hin und, ja, ich sag's mal diplomatisch, sammeln Dinge im Netz, verpacken sie mit ihren emotionalen, was dann passierte, ist unglaubliche Überschriften und hauen sie auf Facebook raus. Mit ihren Klickzahlen überflügeln sie selbst die größten Online-Medien in Deutschland. Und was machen die? Die kopieren diesen Stil entweder, weil sie denken, man macht das heute so, oder weil sie denken, das ist schön ironisch. Tatsächlich ist es nichts von beidem. Bei all dieser Aufregung stelle ich mir aber schon noch eine andere Frage. Wie lange müssen wir eigentlich noch über diese Website sprechen? Das ist alles so dermaßen Journalismus-filterblasig. Die Macher von Heftig haben der Wirtschaftswoche gerade ein Interview gegeben und darin etwas sehr Richtiges gesagt. Ihr Journalisten könnt euch wieder beruhigen. Heftig bedroht nicht eure Existenz. Wir betreiben keinen Journalismus. Und so ist es doch auch. Es werden ein paar Wochen vergehen, dann spricht niemand mehr über Heftig. Die Kopien und Parodien dieser Seite verschwinden. Also wischen wir uns doch jetzt einfach den Schaum vom Mund weg und machen weiter unseren Job, nämlich Journalismus.
D-Radio Wissen.
Hier ist was mit Medien. Das Watchblog-Magazin.
Yeah, juhu. Morgen ist nämlich Geburtstag für eins meiner Lieblingsblogs. Das, was lachst du denn?
Du liest Blogs?
Ja.
Nämlich?
Das Bildblog.
Ach ja, ja gut.
Zum Beispiel.
Gut.
Wird morgen 10 Jahre alt. Ne? Und da habe ich mich so gefragt, boah krass, wirklich schon 10 Jahre? Aber es sind wirklich schon 10 Jahre, das finde ich ganz schön irre.
Aber gut, also das Bildblog lesen viele, liest du das noch täglich tatsächlich?
Ja, nee, ich habe das natürlich, das ist, weil das so schön in die Storyline passt, gerade so gesagt. Ich habe ehrlich gesagt festgestellt, dass ich das gar nicht mehr so sehr aktiv lese, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das immer noch so latent irgendwie doch präsent ist für mich. Also das gehört einfach dazu. Establishment, würde man sagen.
Also ich habe das so, ich lese es auch nicht mehr täglich, aber ich merke, wie ich immer und immer wieder Beiträge von denen tatsächlich in die Timeline gespielt bekomme. So. Und das finde ich schon interessant. Also das Bildblog ist nach wie vor eins der wichtigsten in Deutschland. Und morgen, Freitag, 6. Juni 2014, wir haben gerade mit 5 Personen nochmal nachgerechnet,
ja.
Tritt es auf den Tag genau 10 Jahre lang den großen Medien vors Schienbein.
Auf den Tag genau.
Auf den Tag genau. So hat Stefan Niggemeier das mal genannt mit dieser Schienbeinnummer. Der hat das Bildblog damals gegründet, zusammen mit Christoph Schultheiß. Ich glaube, seinen großen Namen so als Medienjournalist verdankt Stefan Niggemeier ja auch diesem Blog eigentlich. Das ja heute nicht mehr nur die Dinge aus dem Hause Axel Springer so unter die Lupe nimmt, sondern als Watchblog für deutsche Medien auch weitere Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender, Online-Medien, Nachrichtenagenturen oder ganz andere Veröffentlichungen.
Chef beim Bildblog ist ja jetzt Mats Schönauer, aber Stefan Niggemeier, der ist weiter dabei, auch nach 10 Jahren Bildblog. Obwohl er ja irgendwann beschlossen hat, sich zurückzuziehen, gehört er deswegen jetzt also nicht mehr zu denen, die jeden Tag, ich sag mal so, die Bildzeitung quasi fürs Blog lesen müssen. Und Stefan Niggemeier sagt ja auch, das macht ihn jetzt doch etwas zu einem glücklicheren Menschen. Naja, das kann ich irgendwie verstehen.
Aber trotzdem,
er ist eben weiter mit im Boot und gerade erst hat er auch vor ein paar Wochen auf der Republika in Berlin eine eigene Session zum Bildblog gegeben und dort mal so ein bisschen Bilanz gezogen nach eben diesen 10 Jahren.
Und da habe ich Stefan Niggemeier auch getroffen, auch ein bisschen in die Zukunft geblickt mit ihm, dazu gleich ein bisschen mehr, aber ihm erstmal die Frage gestellt nach der Bilanz, nach 10 Jahren, wie sieht die aus?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also, ich hoffe, dass wir ein bisschen Gefühl dafür geweckt haben, dass in welchem Maß die Bild einfach wirklich Fehler macht und desinformiert und Persönlichkeitsrechte verletzt. Und andererseits kann man natürlich schon sehen, dass Bild ganz geschickt daran ist, sich so eine Fassade von Seriosität einerseits zu geben. Und mit so ein paar Reportern und investigativen Geschichten einfach zu wirken wie eine seriöse Zeitung. Und gleichzeitig auf der anderen Seite damit zu spielen, dass sie halt auch immer lustig sein können, auch immer übers Ziel hinausschießen können und sagen, ey, das ist doch nur ein Spaß. Also es ist schwer, dagegen anzukommen, gegen diese, dieses Image, was die Bild sich gibt, was auch Kai Diekmann natürlich sehr verkörpert, der schon in den Medien meiner Meinung nach nicht so sehr dasteht als jemand, der wirklich viele schlimme Geschichten verantwortet in der Bild-Zeitung, sondern der so ein lustiger Zausel mit Bart ist, der krasse Witze auf Twitter macht. Das ist schon schwierig und ich glaube, da haben wir noch viel zu tun.
Ja, wie ist denn euer Verhältnis zu Kai Diekmann? Gibt es da überhaupt eins?
Es gibt kein Verhältnis. Also lange Zeit war es ja auch nicht so, dass er überhaupt sichtbar kommuniziert hat. Das ist ja durch Twitter überhaupt erst irgendwie, dass er da so eine Figur wurde, die tatsächlich sichtbar kommuniziert. Vorher war das immer so, wir haben angefragt bei ihm oder bei der Pressestelle und die haben gesagt, nee, wir sagen zu nichts irgendwas. Alles unsere Interna, keine Auskunft. Jetzt ist er plötzlich sehr aktiv, aber nee, es gibt keinen Kontakt.
Die waren ja mal, wir haben einen Ausschnitt auch in der Session gesehen, die waren ja mal, ja, ich sag mal, richtig pisst mit ihren kurzen Antworten auf die Fragen vom Medienmagazin ZAPP. Also ja. Erste Frage, verfolgt die Redaktion der Bild das, was das Bildblog macht? Antwort nein. Zweite, die von Bild Online denn? Antwort nein. Und die dritte Frage, was halten Sie vom Bildblog? Und darauf die Antwort, ist uns egal. Wie sieht denn heute das Verhältnis dann zur Bild-Zeitung insgesamt aus, mal abgesehen von Kai Diekmann?
Das ist schwer zu beantworten. Also die haben, glaube ich, gemerkt, dass es besser ist, wenn sie so cool und locker auftreten und nicht so verspannt wirken. Ich glaube, die würden heute die Fragen anders beantworten von ZAPP. Es gibt auch Fehler, die einfach korrigieren, wenn wir irgendwas Peinliches aufdenken, wie jetzt die Geschichte von dem Fußballer, der sich angeblich mit seiner Freundin in der Umkleidekabine hat fotografieren lassen. Es stellt sich raus, es war eine Fototapete. Das wird dann tatsächlich sogar korrigiert. Aber die wirklich schlimmen, krassen Geschichten gibt es einfach weder Kommunikation noch eine Berichtigung. Also wenn es wirklich darum geht, um den angeblichen Islamrabatt, den deutsche Gerichte haben für Ehrenmorde oder Ähnliches, das sind einfach schlimme Falschdarstellungen, die auch eine Wirkung zeigen in der Gesellschaft. Da gibt es natürlich keine Reaktion von der Bild-Zeitung.
Du hast eben gesagt, mit Mats Schönauer soll jetzt so ein bisschen noch mal so ein bisschen Wind reinkommen ins Bildblog. Da höre ich so ein bisschen scherzhaft auf einmal hin, aber vielleicht auch so ein bisschen so, dass die Gefahr besteht, dass die Arbeit am Bildblog auch einschläft.
Klar, also die Gefahr besteht immer, weil es gibt sehr wenig Geld. Es ist auch manchmal ein bisschen frustrierend, die Arbeit. Klar gibt es immer den Punkt, wo man sagt, wollen wir das jetzt eigentlich noch machen? Und ich habe mit Mats gesprochen und habe ihm auch genau die Frage gestellt, so, hast du wirklich Lust, das zu machen? Und er hat gesagt, ja. Aber klar besteht die Gefahr immer. Insbesondere, wie gesagt, es ist jetzt kein Geschäftsmodell, Bildblog zu machen. Und das ist nicht der Weg, damit man schnell irgendwie viel Geld verdient. Ja.
Hattet ihr irgendwann in dem ganzen Prozess mal den Gedanken, dass das Ganze, ich nenne es mal übertrieben, Runkenörgle, auch an kleinen Merkwürdigkeiten, wie es ihr selbst ja mal genannt habt, da könnte die Arbeit irgendwann jetzt auch mal erledigt sein?
Nee. Also ehrlich gesagt doch, ich weiß, es gab so Phasen, wo wir überlegt haben und gedacht haben, da passiert ja gar nicht mehr so viel. Und immer, wenn man so an dem Punkt ist, wo man denkt, okay, die Bild ist jetzt wirklich besser geworden, dann kommt irgend so ein Hammer und man weiß, es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Nee, der Gedanke, dass sich das entledigt, ich glaube, die Bild-Zeitung ist wirklich so, wie sie sein will. Und es ist im Grunde mit angelegt, diese ganzen Grenzverletzungen, eine gewisse Sorglosigkeit im Umgang mit Persönlichkeitsrechten. Auch wirklich im Zweifel, wenn jemand einen Autounfall hat, dann, dass der Fotograf im Krankenzimmer dieser Frau steht und dann Fotos macht und die auch ohne Einverständnis der Frau veröffentlicht werden. Das klingt wie so Geschichten aus den 70er Jahren, das passiert aber heute und ich glaube, das ändert sich nicht.
Aber an all dem zu arbeiten, da höre ich jetzt raus, wie mühsam das auch wirklich ist als Mitarbeiter des Bildblogs. Das heißt, ich muss eine entsprechende Energie mitbringen, dass mir das auch ein wirkliches, wirkliches Herzensanliegen sein muss.
Ja, ganz so dramatisch ist es jetzt auch nicht. Mir geht es dann oft auch so, dass ich das Gefühl habe, mir geht es besser damit, wenn ich wenigstens einen Ort habe, wo ich das hinschreiben kann. Wenn ich was lese und denke, das stimmt doch gar nicht, tut es mir erstmal gut zu sagen, okay, ich schreibe das jetzt auf. Das ist auch irgendwie so der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Deswegen ist das jetzt nicht so abwegig. Ja, es muss einem irgendwie wichtig sein, aber ich finde, die Bild schafft das fast jeden Tag, diese Wut, diesen Zorn irgendwie wieder zu produzieren.
Blickt ihr auch in die Zukunft?
Ja, im Sinne von zu sagen, wir geben nochmal Gas, wir schauen nochmal, ob wir unsere Leser mehr einbeziehen können, was Spenden angeht. Wir schauen, ob es uns nicht doch irgendwie gelingt, mehr Geld mit Werbung einzunehmen. Es wird zum Geburtstag vermutlich auch einen Relaunch geben, dass die Seite ein bisschen moderner aussieht. Insgesamt soll was passieren, was genau weiß ich aber tatsächlich noch nicht.
Sagt Stefan Niggemeier zu 10 Jahren Bildblog. Morgen ist der Tag inklusive und jetzt tatsächlich einem kleinen Relaunch zum Geburtstag. Bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Ich werde es auf jeden Fall mir dann doch mal wieder aktiv angucken. Was ich aber auch gerade ganz spannend fand, auf die Frage, blickt ihr auch in die Zukunft, hat er nicht sozusagen mit irgendwelchen inhaltlichen Visionen oder so geantwortet, sondern hat eigentlich 2 Aspekte genannt, die beide was mit Geld zu tun haben. Ja. Nämlich irgendwie mal schauen, ob man die Leser mehr einbinden kann, insbesondere was Spenden angeht und ob man nicht durch Werbung noch mehr Einnahmen generieren kann. Also das finde ich ja auch interessant, dass das so das ist, was er als erstes als Zukunftsthema so nennt. Ne?
Also ich meine, das Bildblog ist ja immer so als das Vorzeigeblog rumgereicht geworden, wo dann so zumindest derjenige, der es leitet, gerade auch hauptberuflich davon lebt. Und man hat trotzdem so ein bisschen den Eindruck, dass, als Stefan Niggemeier gesprochen hat, dass das auch immer so ein bisschen Kampf ums eigene Überleben ist. Also, oder zumindest der Gedanke daran aufzuhören, auch mal eine Rolle gespielt hat in diesen 10 Jahren. Und was ich auch dann dadurch interessant finde, dass man, wenn man so ein bisschen Engagement mitbringt, da auch wirklich einsteigen kann. Ne? So, also mitmachen kann.
Das hätte ich tatsächlich möglich. Zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, oh, beim Bildblog, da kommt man ja nicht einfach so rein. Oder ich sage, guten Tag, ich bin der Pähler, ich habe ein Herz für die Bild, ich möchte mitmachen oder so.
Ne? Mach doch mal.
Ja, meinst du, es wird gehen?
Aber dann wärst du hier weg, das geht nicht.
Das stimmt, das wäre nicht schön.
Die komplette Stunde Bilanz nach 10 Jahren Bildblog von der Republika gibt es übrigens bei uns im Netz, deradiowissen.de.
Achtung, Warnhinweis, was mit Medien? Das Hela und Diebstahl Magazin.
Was ist das eigentlich schon wieder für eine irre Debatte? Bild und Focus Online, das läuft jetzt schon seit einigen Tagen. Ich kann das in meiner Filterblase bei Twitter sehr gut beobachten. Da stänkern Mitarbeiter der Bild gegen Focus Online, weil die Kollegen dort regelmäßig die Bild Plus Geschichten übernehmen und gratis anbieten. Das gipfelte dann gestern im Turi 2 Newsletter. Der Chef von Bild.de, Julian Reichelt, hat Turi 2 gesagt, das, was Focus Online mache, sei Diebstahl und Hehlerei.
Das heißt, Focus Online zahlt für die Paywall der Bild, liest sich dann die Artikel durch und macht daraus quasi neue Artikel, sage ich jetzt mal. Neu, ja. Komme ich gleich ins Stocken, so neu sind die. Das ist frech, würde ich mal sagen. Und irgendwie eigentlich ja im Journalismus doch auch ganz verbreitet. Also diese ständige Abschreiberei, der eine vom anderen, gerade erst, wenn es um auch Exklusivinhalte geht. Das macht die Bild ja im Grunde doch zum Teil genauso. Und das gab es doch auch in Zeiten schon vor dem Netz so. Also Zeitungen, die man kaufen musste, um sie zu lesen oder neu zu schreiben oder wie auch immer, die lagen ja auch hinter einer analogen Paywall. Also ich verstehe gar nicht so richtig, warum regen sich jetzt also die Kollegen ausgerechnet jetzt so auf?
Es ist ganz interessant, dem mal ein bisschen auf die Spur zu gehen, denn da könnten mehrere Gründe eine Rolle spielen. Vielleicht regen sich die Macher der Bild so auf, weil Focus Online damit deren Paywall torpediert. Bei Springer setzt man da ja viel drauf, endlich zu beweisen, dass mit Journalismus, wenn man ihn so nennen will, in vielen Fällen Geld zu verdienen ist. Vielleicht regen sich die Macher der Bild aber auch aus anderen Gründen so auf, nämlich weil das, was Focus Online da macht, so verdammt gut funktioniert.
Ja, Julian Reichelt von Bild.de hat Turi 2 nämlich auch gesagt, Focus Online schicke die gestohlenen Inhalte, Zitat, durch die berüchtigte Focus.de Google-Optimierung. Das ist für die Bild ja so gesehen nicht mehr wirklich drin und nicht sinnvoll, wenn man die eigenen Inhalte ja hinter einer Paywall versteckt. Und tatsächlich ist es so, dass Focus Online anderen Online-Medien zurzeit in einem Wahnsinnstempo davonzieht. Vielleicht spricht da ja auch bei den Bildkollegen und anderen einfach nur so der Neid.
Das schauen wir uns jetzt genauer an und das tun wir mit Erik Kubitz. Er ist Chef der Content-Manufaktur in München und Experte für Suchmaschinenoptimierung. Und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Hallo, guten Abend, ihr zwei.
Wie stellt sich Focus Online denn gegenüber anderen Online-Medien an?
Also, wenn man über die Suchmaschinenoptimierung nachdenkt, naja, da hat halt Focus Online den Knall von Google relativ früh gehört und hat sich dann darauf eingestellt. Also, die machen halt viele Dinge schon seit einer ganzen Zeit richtig. Also, die haben die ordentliche Technik am Start. Die arbeiten natürlich auch mit dem einen oder anderen Trick, soweit diese Tricks noch funktionieren, weil Google ist ja mittlerweile auch ein bisschen klüger geworden. Und sie bringen halt eben auch die richtigen Inhalte dann online.
Dann lass uns doch genau das jetzt mal nochmal der Reihe nach so ein bisschen sezieren. Fangen wir doch auch mit dem von dir zuerst genannten an, der Technik. Was genau für eine Technik oder was ist das Besondere an der Technik, die Focus Online da einsetzt?
Naja, zunächst muss man mal sagen, dass die großen Publisher, ob es die Zeit ist oder Focus Online oder Bild oder wer auch immer, die haben natürlich riesige gewachsene Content-Management-Systeme, die wahnsinnig schwierig in den Griff zu bekommen sind. Und da hat Focus tatsächlich schon vor vielen Jahren angefangen, dieses System zu bändigen und schafft es dann dadurch, das, was für SEO ja auch wahnsinnig wichtig ist, den ganzen Link-Juice, der ankommt, also die Backlinks, die von außen kommen, so gut zu leiten, die interne Verlinkung so zu machen, dass die Beiträge, die halt letztendlich eine hohe Popularität haben sollten, die einfach auch guten Traffic über Google bringen, dass sie dann auch diese Backlinks bekommen. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil, dass Seiten, die man nicht im Index braucht, dass die auch rausgeschmissen werden und so weiter und so fort. Also die haben tatsächlich ihr System so weit gebändigt, dass es halt eben tatsächlich wirklich gut funktioniert.
Kannst du für mich als Laien mal kurz erklären, was Backlinks sind? Also was genau bedeutet das?
Also Backlinks sind im Grunde ja so die Zauberformel, die Larry Page und Sergey Brin überhaupt diesen Erfolg beschieden hat, nämlich dass sie gesagt haben, es ist nicht nur wichtig, was auf einer Seite drauf ist, sondern es ist auch wichtig, wie viele andere Seiten, also andere Domains, andere Publisher, andere, weiß nicht, Blogs und Portale darauf verlinken. Und diese Backlinks, die sind deswegen im Google-Algorithmus wahnsinnig wichtig geworden. Und die landen aber manchmal natürlich auf den falschen Seiten, also die gar nicht so arg wichtig sind. Und mit einer internen Verlinkung kann man diesen Link-Juice, also diese Kraft, die von den Backlinks ausgeht, dann entsprechend auch auf interne Seiten so umleiten. Das ist halt eben, dass die nach oben geschossen werden.
Das heißt, Focus Online versteht das besonders gut, seine eigenen Inhalte gegenseitig miteinander so zu verlinken, dass immer genau die richtigen oben sind.
Genau, also die schauen halt letztendlich, mit was möchten wir gerne oben sein und haben die Möglichkeit, das dann dementsprechend auch technisch so zu steuern, dass dann die Kraft dort ist und nicht irgendwo da, was dann wahrscheinlich auch nicht so attraktiv ist.
Jetzt hast du vorhin auch noch von, ich glaube, du hast Tricks gesagt, sozusagen der Optimierung für Google News insbesondere. Tricks sind spannend, wie gehen die? Zauberer verraten die ja nie, ich weiß nicht.
Ja, nee, also richtig viel verraten kann man da jetzt auch nicht mehr. Man muss auch dazu sagen, dass Google in den letzten Jahren wirklich ziemlich klug geworden ist. Also viele SEO-Tricks funktionieren überhaupt nicht mehr. Also irgendwelche mies aufgebauten Backlinks oder Seiten, auf denen halt Keywords draufgehauen werden, damit die Suchmaschine glaubt, die wären irgendwie besonders gut, aber sonst ist kein Content drauf. Also das sind Sachen, die nicht mehr so richtig funktionieren. Was aber noch ganz gut funktioniert, ist in Google News, dass ich steuern kann, mit einer News auch wirklich immer weiter oben zu bleiben. Und zwar mit der gleichen News, indem ich zum Beispiel, ein relativ bekannter Trick ist, dass ich halt hin und wieder meine Überschrift ändere, so alle paar Minuten oder alle halbe Stunde. Und dann glaubt Google, und der Crawler für Google News ist halt einfach ein bisschen einfacher gestrickt als der normale, dann glauben die, das wäre ein neuer Beitrag und hauen den wieder oben rein.
Was heißt Überschriften so ändern? Wie ändere ich die dann zum Beispiel?
Naja, wenn ich halt, Überschrift habe, Oktoberfest in München ist super und dann schreibe ich nachher, dass in München ist Oktoberfest ist super, dann habe ich die Überschrift geändert. Das ist jetzt nicht besonders fantasievoll, aber es funktioniert teilweise
noch. Das heißt,
noch.
Das führt dann auch quasi zu diesen Effekten, die man aus einer normalen Leser- und User-Perspektive manchmal erlebt, dass man denkt, warum steht eigentlich jetzt ausgerechnet das bei Google News oben? Das kann man ja nicht immer so nachvollziehen, finde ich.
Genau, ist das eigentlich ethisch, moralisch? Also ihr so als Suchmaschinenexperten.
Haben die Ethik und Moral?
Habt ihr Ethik und Moral? Oder gibt es da irgendwo so eine Grenze, wo man sagt, gut, Medien, das macht noch, aber das jetzt, Leute?
Es gibt definitiv eine Moral, wobei die Branche schon auch, also in der Branche springen schon ein paar Leute rum oder relativ viele Leute rum, die, ich sag mal, moralbefreit da ihre Arbeit machen. Gott sei Dank sind die Tricks einfach auch nicht mehr so richtig wertvoll und funktionieren nicht mehr so toll. Aber auf den Konferenzen wird schon auch besprochen, was einfach nicht mehr geht. Das mit der Überschrift würde ich allerdings sagen, also ich persönlich würde das durchaus sogar auch meinen Kunden empfehlen, das so zu machen, weil ja, weil es einfach funktioniert und auch nicht böse ist. Also ich verarsche damit nicht den Leser, sondern ich versuche halt gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil zu erlangen. Ich meine, wir haben ja auch viele Bildergalerien gesehen, um Klickstrecken zu machen, oder? Wir sehen jetzt irgendwie bei allen Publishern Teaser auf Beiträge, die dann erstmal über die Startseite gehen. Also all solche Tricks, die auch verwendet werden und wo man sagt, für den User ist es nicht besonders klasse. Dabei ist eine geänderte Überschrift eigentlich das kleinere Übel.
Aber was jetzt für den User ja vielleicht ganz gut ist, der Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast, nämlich die Inhalte, die auch eben da sehr förderlich sind, sage ich jetzt mal. Das ist doch eigentlich schon mal eine gute Nachricht.
Das ist definitiv im Grunde eine gute Nachricht. Nämlich, dass besonders gut funktioniert in der Suchmaschinenoptimierung, so das Thema jetzt wirklich mit vielen Inhalten dort reinzustechen, die auch wirklich gefragt sind. Und da sind wirklich dann auch gute Inhalte notwendig, weil Google mittlerweile auch die Verweildauer von den Usern misst, messen kann oder auch die Bounce Rate. Also gehen die auf eine Seite und gehen sofort wieder weg. Das kann Google mittlerweile ganz gut nachvollziehen. Das heißt, wenn ich in einem Bereich, der sich auch gut monetarisieren lässt, also wie zum Beispiel Medizin oder Finanzbranche, gute Inhalte aufbau, den Link dann über die technische Struktur, über die wir gesprochen haben, dann dort drauf lenke, dann kann ich bei Themen, die halt viel nachgefragt werden, aber die vielleicht auch ein bisschen überraschend dann kommen oder die vielleicht auch gerade nicht so super aktuell sind, aber die Beratungsthemen sind, kann ich relativ weit vorne sein. Und ganz ehrlich, da ist mir ein Beitrag von Focus Online lieber als von irgendeiner, hey, ich habe auch eine Webseite.de. Also da wird schon journalistisch gearbeitet und das sind im Zweifel dann doch meistens dann vielleicht die besseren Inhalte.
Jetzt haben wir ja eben über einen möglichen Neidfaktor gesprochen. Warum wird Focus Online gerade so angegangen? Ist es so, dass andere Online-Medien im speziellen Bild.de das nicht so gut auf die Kette bekommen?
Also ich würde mal so sagen, ich kenne ja einige SEOs auch von den anderen Publishern und auch die von Focus. Mhm. Und innerhalb dieser Szene wird man sich gegenseitig nicht allzu sehr angehen, sondern da geht es eher darum, hey, wie macht denn ihr das? Also da gibt es auch sogar einen Austausch dazu. Mhm. Das sind aber natürlich nicht die Leute, die nachher das Geld zu zählen haben. Und die Redaktionen und die Verlage, die sind natürlich dann schon auch in starker Konkurrenz zueinander. Und dass die sich dann gegenseitig auch schon mal anfeinden, mei, das gibt es jetzt auch in anderen Bereichen. Und Focus Online hat halt einfach, und das muss man neidlos zugestehen, die haben einen guten Job gemacht. Und wenn irgendjemand mal seine Technik im Griff bekommen hat und die anderen immer noch gegen Windmühlen kämpfen und das TMS dann halt doch nicht das tut, was es soll, ja, da wird man schon neidisch. Verstehe ich.
Sagt Erik Kubitz, Chef der Content-Manufaktur in München, Experte für Suchmaschinenoptimierung, zum Streit zwischen Bild und Focus Online in den letzten Tagen. Könnt ihr nachlesen bei Twitter. Ihr hört Was mit Medien, der Radiowissen am Donnerstag. Was mit Medien, das auditive Medienmagazin ist hier.
Das heißt auch, jetzt ist ein besonderer Herzensmoment für uns. Denn besonders am Herzen liegt uns ja die Zukunft des Radios. Ne? Beim Fernsehen, um mal das als Vergleich zu nehmen, da weiß man ja einigermaßen, wo es lang geht. Das hat immer noch dicke Zuschauerzahlen. Und auch wenn man weiß, dass die Jüngeren immer weniger Fernsehen gucken, weiß man gleichzeitig auch, dass die trotzdem noch auf Bewegtbild stehen und eben dafür halt nur ins Netz ausweichen.
Ja, YouTube und YTT und Serien und wie sie alle heißen.
Beim Darf Radio, ich nochmal Klicknote sagen? Passt jetzt nicht, ne?
Jetzt nicht.
Ach so.
Beim Radio ist das immer ein bisschen anders, was das angeht. Ne? Da weiß man nicht so, wo es lang geht. Also Radiomacher sprechen ja gefühlt ständig über ihre Zukunft. Über nichts anderes. Also so, außer sie machen gerade Programm. Beim Fernsehen geht es ständig um Inhalte, beim Radio ständig um Technik. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Radiomacher immer auch so ein bisschen, und wir sind ja selbst Radiomacher, wir können es sagen, an diesem, wir sind eh nur das Nebenbei-Medium, Minderwertigkeitskomplex leiden. Und dass die Frage nach der Zukunft des Radios ja auch wirklich schwierig zu beantworten ist. Weil, wenn wir mal ins Netz schauen zum Beispiel, Videos funktionieren Bombe. Aber kennst du die Abrufzahlen für Audioinhalte im Netz? Die sind wirklich überall unterdurchschnittlich.
Also unsere kenne ich zum Glück nicht. Nein, aber lass uns über was anderes reden oder mit jemand anderem. Wir haben nämlich heute Abend Gäste in unserer kleinen, feinen Radioshow. Mhm. Die sind eigentlich ja nur für eine Senderführung hier beim Deutschlandradio in Köln, aber sind quasi falsch abgebogen. Da hat Dennis, du hast sie direkt reingewunken und das nutzen wir jetzt aus, um, ich sag mal, preiswert diesen Sendeplatz zu füllen. Da kann man das so sagen?
Natürlich.
Wir zahlen auch denen kein Honorar.
Also wir sind doch ehrlich.
Wir sind transparent. Ja. Wir zahlen nichts und die sind trotzdem hier und reden mit uns. Das ist schön, so soll das sein. Ist auch normal, die kommen ja von der Uni, ne?
Richtig.
Also Uni Düsseldorf ist die sozusagen entsendende Universität und dort beschäftigen sich die drei mit der Zukunft des Radios und das verbindet uns eben. Maxi ist bei uns, 21 Jahre alt und arbeitet beim Hochschulradio in Düsseldorf und Jana, die ist schon 2 Jahre älter, und also 23 und macht an der Uni Düsseldorf ihren Radiopass. Und noch jemand ist bei uns, Michael Menneken. Und da hat Dennis mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, Michael, wie alt du eigentlich bist als freier Journalist und Dozent.
Ich wollte nicht so sein.
Nämlich? Und ich hab's vergessen.
Ach so. Also sagen wir nochmal 2 Jahre älter, um die 25. Guten Abend, ihr
plus
drei.
10. Tag.
Michael, du leitest an der Uni Düsseldorf gerade das Seminar mit dem Titel Das Radio muss ins Netz, das Netz ins Radio, eine Win-Win-Situation? Fragezeichen. Wie lautet denn die Antwort darauf?
Ja, wenn ich die wüsste.
Siehst du?
Die entwickeln wir während des Seminars und ich glaube, die meisten Radiomacher wissen es auch noch nicht. Wir arbeiten, glaube ich, alle daran und sind sehr gespannt, wohin die Reise das mit dem Radio so hingeht. Ich denke, vieles wird sich darüber entscheiden, zum Beispiel, wie wird der Empfang im Auto demnächst sein? Also wird das Internet ins Auto kommen und wie werden die Hörer darauf reagieren und wie reagieren vor allen Dingen auch die Radiomacher? Und da ist bei den Radiomachern, finde ich, es sehr spannend, dass es zum einen, sage ich mal, so eine Bundesliga der Wissensradiomacher gibt, die eben völlig nach vorne preschen, das Internet als eine sehr gute Möglichkeit sehen. Und dann gibt es so die Traditionalisten, sozusagen die Verteidigung, die eben noch das Radio so wie in den späten 90er Jahren machen wollen und das eben irgendwie durchziehen. Und dazwischen gibt es kaum welche. Und das ist, glaube ich, das Riesenproblem, dass es so ein Mittelfeld geben müsste, damit man mal das moderne, nach vorne gewandte Radio mit dem traditionellen Radio verbindet und dann eben Sachen entwickelt, die nah am Hörer auch wirklich funktionieren.
Wenn ich jetzt aber mal in deinem Bild bleibe, Bundesliga und quasi Traditionalisten, das sind ja dann quasi die Kreisligaspieler. Das ist ja das Problem.
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, das sage ja auch ich. Aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass das eine kleine Elite ist und die anderen vermutlich die große Masse. Und das ist doch wahrscheinlich auch ein Problem.
Ja, richtig. Und ein weiteres Problem ist eben, dass man auch Lust haben muss, sich dieser Elite zu öffnen und dafür auch vielleicht Geld auszugeben, um einfach ein paar Ideen zu entwickeln. Und das sehe ich im Augenblick noch nicht so. Jedenfalls nicht flächendeckend.
Würdest du denn sagen, ich glaube, das schwingt eigentlich aus dem Titel des von dir verantworteten Seminars doch mit, dass das Radio eine Zukunft hat.
Ja, natürlich. Es hat eine große Zukunft, weil ich es nach wie vor für ein fantastisches Medium halte. Es ist eben unheimlich nah am Hörer und ob nur nebenbei oder nicht, es ist eben ein absoluter Tagesbegleiter und ich glaube, diese Funktion wird es beibehalten.
Ich bin jetzt vor 2 oder 3 Tagen in einem Tesla gefahren. Das sind diese super modernen Luxuslimousinen aus den USA und zwar so Smart Cars. Also zum einen Elektroautos, also man hört nicht, wenn man fährt, aber das viel Spannendere ist, da ist überhaupt keine klassische Mittelkonsole mehr drin mit Radio, sondern ich habe da nur einen, also wie wenn ich mir jetzt diesen Bildschirm hier so 90 Grad so, ja, der ist da so in einem Auto drin und ich hab unten die Hälfte Google Maps und oben die Hälfte ein Browser, da ist gar kein Radio mehr drin. Was ist denn, wenn das jetzt die Zukunft des Autos oder des Autoradios ist, nämlich es gibt gar keine?
Deswegen meine ich ja, es ist sehr spannend zu sehen, was passiert im Auto. Also muss das Radio in irgendeiner Weise auffindbar sein auf dem Browser oder jedenfalls in diesem von dir beschriebenen Bildschirm. Und ich glaube, da haben sich die Radios bislang, jedenfalls so wie ich es mitkriege, aber ich bin auch nicht in den Technikstuben von BMW, Audi etc. drin, haben sich aber die Radiomacher noch relativ wenig überlegt. Und da sollte man sicherlich mal anfangen. Vielleicht wäre es zum Beispiel eine sprachgesteuerte App, dass ich also mein Radio schon mal sagen kann, Radio an oder was weiß ich, D-Radio-Wissen an und dann spielt es das ganz brav. Da muss ich das gar nicht sehen, aber wenn es im Hintergrund mitlaufen würde, wäre es ja schon praktisch.
Was ich ja auch schon mal gut finde, du hast die Zukunft des Radios ja quasi mitgebracht in Form von Jana und Maxi. Und mich würde mal interessieren, ich weiß jetzt nicht, wer von euch zuerst antworten möchte, warum habt ihr euch eigentlich fürs Radio entschieden?
Also bei mir war es einfach die Begeisterung tatsächlich für Sportreportagen. Also da komme ich sozusagen her. Ich bin wie jeder wahrscheinlich Samstag 15.30 Uhr waren so meine ersten Radioerfahrungen, dass ich die Konferenz gehört habe, die Bundesliga-Konferenz. Und dann, weil ich auch wirklich sehr fußballbegeistert bin, wirklich in die Historie zurückgegangen bin und von Herbert Zimmermann über Rudi Michel so alles mitbekommen habe. Und so bin ich dann zum Radio gekommen und das ist halt auch so, wo ich vielleicht auch sage, okay, da könnte auch die Zukunft drin liegen, einfach dieses Live-Erlebnis, so Erlebnisse mit der Sprache transportieren, wo halt eventuell keine Bilder da sind.
Wie ist das denn, Jana, bei dir? Deine Art,
Radio zu hören oder warum interessierst du dich für Radio?
Also ich muss sagen, im Vergleich zum Maxi habe ich noch keine große Radioerfahrung und ja, den Radiopass belege ich jetzt im Rahmen vom Studium, aber ich höre halt den ganzen Tag Radio und fahre viel Auto und für mich ist es einfach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Radio überhaupt geht und deshalb kann ich mir auch in Zukunft nicht vorstellen, dass das Radio irgendwie aussterben könnte, egal ob digital oder weiterhin ganz normal empfangbar.
Ich meine, ihr habt dann noch einen Freundeskreis. Wie gehen die denn damit um? Also bei mir zum Beispiel im Freundeskreis hört bei weitem nicht jeder Radio.
Puh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, ja wirklich, ob man ein Auto hat. Wie vorhin schon gesagt wurde, wenn man im Auto sitzt, allein schon um sich über Verkehr, über, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen auf der Straße zu informieren, da ist es schon im Auto sehr wichtig. Bei meinen anderen Freunden, ich glaube, die nutzen es nicht mehr so viel. Oder wenn schon, dann zum Beispiel 1Live Digi, um die Musik zu hören. Mhm. Und da immer das Neueste zu hören, vielleicht zwischendurch nochmal Nachrichten, aber schon eher die schnelllebigen Sender.
Bei dir, Maxi, im Freundeskreis?
Bei mir ist es, glaube ich, auch tatsächlich so, erstens ja, Auto. Und so viele hören es, glaube ich, tatsächlich auch nicht mehr. Und ich habe aber so tatsächlich so ein, zwei Leute, die das tatsächlich auch so wirklich als Nebenbei-Medium, die sind dann zu Hause und sagen, ich höre das gerne in der Küche, nebenbei, wenn es dann läuft, so dass es dann auch nicht irgendwie, nicht, dass es halt leise ist, sondern dass man irgendwie so ein bisschen Berieselung hat über Tag und das ist dann halt auch deren ja, Nutzungsgrund und da meinte die eine dann auch, ja, ich höre es tatsächlich auch, um neue Musik dann auch kennenzulernen, aber das ist ja bei relativ vielen Sendern schon schwer, weil ja relativ die Rotation relativ eng ist.
Also wir merken, Herr Pähler, wir müssen irgendwie Apps fürs Auto schaffen oder irgendwie, also da irgendwie dringend rein. Und ich glaube ja, die andere Sache ist, dass wirklich irgendwer sich mal dran machen müsste, wie bekommt man Audios im Netz an die Leute? Weißt du?
Ja, verstehe.
Ja.
Gute Frage.
Übrigens Wir beide machen das nicht.
Ja, wir machen das nicht. Wir liefern nur Content. Ja. Den Rest müssen die anderen machen.
Genau. Das ist schon die Katze.
Nein.
Eine der Katzen, die wir gleich hier aus dem Sack holen. Was mit Medien? Das Chronistenmagazin ist hier.
Wir haben nämlich natürlich die Chronistenpflicht in Sachen Krautreporter. Nachdem Sebastian Esser vor ein paar Wochen schon bei uns war, wollen wir jetzt mal fragen, wie geht's weiter? Wie sieht's eigentlich gerade aus? Aber vorher können wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was bisher geschah.
Ja, vielleicht erstmal, was die Krautreporter sind, denn wir haben ja heute hier unsere Leute von der Uni Düsseldorf und Maxi kennt die Krautreporter, Jana aber nicht. Maxi, möchtest du vielleicht kurz Jana erzählen, was die Krautreporter sind?
Also, ich bin ja jetzt auch natürlich kein Experte, aber so wie ich das mitbekommen habe, sind die Krautreporter eine Gruppe von schon erfahrenen und etablierten Journalisten, die jetzt versuchen, eine gewisse Summe, ich glaube es sind 15.000 Euro.
Nein.
Oder wie viel?
900.000.
Ich wollte gerade sagen, 15.000 klang ein bisschen wenig. Auf jeden Fall eine gewisse Summe zu sammeln für ein Projekt, wo sie dann eigenständig recherchieren können und wo die Menschen sozusagen mit Crowdfunding dieses Projekt dann unterstützen. Und ich glaube, sie haben noch ein paar Tage Zeit, um diese Summe einzusammeln. Und wenn sie diese Summe haben, dann geht's an die Recherche von den diversen Themen.
Die Zahl 15.000 war übrigens nicht falsch, weil 15.000 Unterstützer, die je 60 Euro geben, ergeben dann eben diese 900.000 Euro insgesamt. Aber der Countdown ist noch nicht mehr so üppig. 8 Tage bleiben noch und es fehlt aber noch, ich würde mal sagen, mehr als die Hälfte, ne?
Ja, also 450.000 wäre die Hälfte und es sind jetzt zusammen 416.700 Euro. So, also das ist das Projekt. Ja, eine Reihe von Autoren wollen Geld für ein Online-Magazin. Wenn du das so hörst, Jana, was kommt dir so in den Sinn? Fehlt dir da was?
Also erstmal klingt sehr ambitioniert, so viel Geld zusammenzubekommen. Ich finde, die Idee klingt erstmal ganz gut. Ich weiß, es ist ja jetzt nur relativ oberflächlich. Was mir so irgendwie fehlt, ist so ein Ziel. Also zu sagen, ja, die wollen das Geld, um zu recherchieren. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Was genau wollen die recherchieren und was hebt sie damit von anderen ab?
Siehst du?
Das ist eine gute Frage.
Wir haben es direkt auf den Punkt gebracht. Also das ist wirklich eine Kritik, die sich die Krautreporter die ganze Zeit anhören mussten. Warum soll ich da meine 60 Euro hergeben, wenn ich die Katze im Sack kaufe? So, und Herr Pähler, jetzt haben wir hier den Sack mit den Katzen. Weil die
Stups die mal an, sind da Katzen mal, drin?
Ja, es ist hier zum Beispiel.
Oh, die ist ja süß.
Ja, so. Und wir ziehen jetzt so lange die Katzen aus dem Sack, bis die böse Katze zugreift, weil wir keine Zeit mehr haben. Einfach ist die Sendung dann vorbei.
Ja, okay. Weißt du? Also wie muss man die anfassen? Hinten im Genick, ne?
Mach auch mal egal. Bitte.
Soll ich mal eine rausnehmen?
Ja, bitte.
Egal welche.
Da hast du schon eine.
Die da, die nehme ich. Und zwar ist das die Katze von Rico Grimm. Der möchte sich nämlich als einer der potenziellen Krautreporter-Autoren damit beschäftigen, warum Israelis und Palästinenser eigentlich immer noch keinen Frieden schließen können. Ist ja eine Frage, die durchaus relevant ist. Aber er möchte da nochmal tatsächlich auch auf die Frage der Siedler gucken und da nochmal genau hinschauen in einer Text- und Fotoreportage, wie eigentlich, so wie er sie beschreibt, die Herren, die selbsternannten Herren des Landes da in dieser Konfliktzone, wie die so leben und was das eigentlich auch für den Konflikt bedeutet. Also sehr brisantes weltpolitisches Thema.
Würdet ihr 60 Euro dafür hergeben? Also nicht für das eine, aber ist es interessant schon mal, oder?
Puh, klingt sehr anspruchsvoll, aber ich kann mir gleichzeitig vorstellen, dass er ja bestimmt nicht der Einzige ist, der diesen Gedanken schon mal hatte und dass das ja auch nicht so leicht zu realisieren ist. Da müsste man ja wirklich sehr tief einsteigen und auch lange Zeit da sein, oder?
Also
nicht?
Schon zweifelnd.
Ja. Ja.
Komm, Herr Peller, wir ziehen doch noch mal eine.
Bitte. Noch eine Katze? Dann nehme ich die da. Das ist aber noch mal eine israelische Katze. Das ist, glaube ich. Ja, es geht nämlich um Avri Rahn. Der ist nicht zu stoppen. Das ist sozusagen die Arbeitshypothese von Theresa Bäuerlein. Avi Rahn ist jemand, der früher in einer Eliteeinheit der israelischen Armee gedient hat, dann aber quasi zurück zur Natur und sich selbst finden wollte. Und das hat er gemacht, indem er in den Hügeln in der Nähe eines palästinensischen Dorfes quasi ein Zelt aufgebaut hat und einfach nicht mehr da weggegangen ist. Dann ist aus diesem Zelt irgendwann eine riesige Farm geworden. Und heute ist das ein millionenschweres Unternehmen, das quasi ganz Israel mit frischem Gemüse beliefert. Und gleichzeitig ist Rahn ein von beiden Seiten quasi doch respektierter und akzeptierter, eine Größe dort in der Westbank. Und trotzdem hat das Ganze irgendwie was vom wilden Westen. Also Rahn ist da irgendwie sowas wie der Richter, der aber auch die Macht hat, der Strippenzieher, der Pate. Und genau darüber möchte Theresa Bäuerlein berichten. Finde ich zum Beispiel total spannend.
Maxi.
Es hört sich interessant an, auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade so fehlt oder jetzt aufgefallen ist, es war jetzt zweimal Israel, es ist recht wenig oder sehr wenig Deutschland-Bezug da.
Das, ich versuche mal hier ein Thema noch.
Zieh mal eine deutsche Katze. Nicht die mit dem Schnurrbart.
Guck mal, eine Medienkatze.
Ja?
Ich habe das Thema von Stefan Niggemeier.
Ach.
Fernseh- und Rundfunkräte, die Sender für uns beaufsichtigen, das sollen sie transparent machen. Wer sind diese Menschen, die da von Landwirtschaftsverbänden und Heimatbünden als Senioren- oder Migrantenvertreter in die Gremien entsandt werden? Was qualifiziert sie? Was erwarten sie vom Fernsehen? Wie verstehen sie den Job? Das ist doch immer, oder?
Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Weil ich ich studiere Sozialwissenschaften, habe also ein bisschen Medienwissenschaften noch mit drin. Und so aus den ersten Semestern denke ich immer schon so, okay, diese Rundfunkräte haben eine gewisse Macht und sie üben sie auch teilweise aus. Und das finde ich dann tatsächlich auch interessant und in dem Fall auch näher sozusagen an uns, an den Lesern, die dafür dann auch ihr Geld geben würden, wo wir dann auch tatsächlich einen Mehrwert von hätten.
Zieh doch noch mal eine, Herr Peller.
Noch eine Katze?
Ja, bitte.
Guck mal, nämlich die da.
Ah!
Da! Das ist schon die böse Katze. Weg da!
Ich wieder rein. Ich glaube, das war's dann.
Ja.
Für heute. Weißt du, also ihr könnt das auf der Seite der Krautreporter ein bisschen durchgucken. Da sind einige Themen.
Ja.
Ich finde viele davon dann doch ganz interessant, so, aber mir fehlt immer noch so die Seele. Also wofür steht Krautreporter? So, weißt du, so wie Brand 1 für was steht, Neon für irgendwas steht, das braucht man doch auch,
ich glaube,
oder?
Vielleicht ist ein Problem, dass die ganzen einzelnen Autoren alle für sich stehen, aber das noch nicht ein großes ganzes Bild ergibt. Und das, ich weiß es noch nicht, ob das am Ende sozusagen das K.O.-Kriterium wird. Ich werde noch ein bisschen warten, bis ich mich beteilige. Ich möchte nämlich der Letzte sein, der Allerletzte, der in der Dankesliste auftaucht als Geldgeber.
Und dann gibt es technische Probleme und du fällst raus oder irgendwie sowas. Herr Peller, es war mir ein Vergnügen.
Ebenso,
nächste
ganz meinerseits.
An dieser Stelle Daniel Fiene und Herr Peller wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.